close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance.
Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix, euren Lieblingspodcast aus dem Herzen des Segelsport. Mit einer weiteren Ausgabe, heute wieder mit einem Studiogast. Wer das ist, das verraten wir euch gleich, weil wir wollen euch ja immer etwas auf die Folter spannen. Doch zunächst bei mir in meinem virtuellen Studio an meiner virtuellen linken Seite, der liebe Toni, der eigentlich in Hamburg sitzt. Toni, wie geht's dir?
Was geht, Flo? Ich sitze an deiner Linken, das freut mich ja. Wie hast du dir das rausgesucht jetzt mit links und rechts?
Einfach weil normal sagt, der Gesprächspartner sitzt ja zur Rechten. Aber ich bin ja Linkshänder und deswegen dachte ich mir, kriegst du den besonderen Platz zu meiner Linken. Und wir überlassen fairerweise die rechte Seite dann unserem Studiogast.
Oh, Flo, wer ist das denn?
Das kann er gleich selber sagen, wer das genau ist. Ich moderiere nochmal an mit Hallo Paul.
Moin Toni, moin Flo, ich freue mich sehr. Ich bin Paul Verrien, 23 Jahre alt, komme aus Kiel, der Rest kommt später. Freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Paul, mega, dass du da bist. Flo, du hast das Thema noch gar nicht gesagt. Worüber reden wir? Warum ist Paul hier? Was kann Paul so besonders gut, dass wir ihn eingeladen haben?
Stimmt, Thema wäre auch gut gewesen. Naja, ich halte heute den Spannungsboden richtig hoch, in Erwartung, dass ihr nicht gleich alle weg seid. Also, was ist das Thema heute? Da müssen wir nochmal zurückspringen auf unsere vorletzte Folge. Da haben wir mal drüber geredet, wie geil es eigentlich ist, übers Wasser zu foilen mit einer Motte. Aus dieser ganzen Mottenbewegung hat sich ja sowas entwickelt. Ich habe es selber auch noch nicht ganz begriffen, aber deswegen haben wir Paul da. Es geht heute nämlich um, ich nenne es jetzt mal, eine Variante, eine Weiterentwicklung, ein Abzwack der Motte, nämlich die sogenannte Wasp. Und was da alles möglich ist, was dieses Boot eigentlich überhaupt kann, ob es eigentlich auch nur eine bessere Motte ist oder was ganz was anderes, das wollten wir jetzt auch nochmal wissen und deswegen haben wir den Paul bei uns zu Gast, aber der kann das, glaube ich, viel besser erklären. Deswegen, glaube ich, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, lassen wir mal lieber die Experten ran.
Ja, also ich freue mich, also erstmal nochmal vielen Dank. Als allererstes ist es relativ einfach zu beschreiben, weil wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen, letzte Folge habt ihr mit Mattis ja gesprochen und Merlin und das sind ja die absolut Bastelfreaks, die es gibt und da muss man sagen, die finden das ja so geil, dass man sich da in alle Richtungen entwickeln kann, in der Motte und so weiter und so fort. Das ist aber, kann das nicht jeder, B hat es nicht jeder gelernt und C hat nicht jeder auch die Ressourcen dafür, um eben sowas Verrücktes zu machen.
Die Zeit ist das Problem.
Ja, die Zeit auch. Und die Zeit spielt tatsächlich bei einer Wasp auch eine sehr große Rolle und es ist eine Einheitsklasse, eine Foiling-Einheitsklasse, die die ganze Welt erobert, kann man fast schon sagen. Also die letzten Weltmeisterschaften hat Meldezahlen von über 150 Booten, EMs immer an die über 80 Boote. Also wirklich sehr, sehr groß vertreten, auch in Deutschland mittlerweile große Felder. England, mega Spitzenreiter, Australien natürlich wie immer. Und das Besondere ist halt eben, was du mit diesem Boot machen kannst. Das ist ein Boot, was du von einem Gewicht von 30 Kilogramm anfangen kannst, wo du nur 30 Kilo wiegst. Aber es können auch Leute sein, die mehr als 90 wiegen, um eben dann auf den großen Segeln zu. Also das Besondere ist eben, dass wir nämlich drei Rigggrößen haben. Einmal 5,8 Quadratmeter, 6,9 Quadratmeter und 8,2 Quadratmeter. Die kleinste Größe ist sogar schon ab von 11 bis 14 Jahren. Die mittlere ist so, ich würde mal sagen, 13 bis 17, eher ein bisschen jünger. Also da gehe ich so ein bisschen gegen die allgemeine Meinung, dass man das eher ein bisschen früher pushen sollte, auf das große Rig zu gehen. Und dann eben die große ab 16 plus. Und das ist einfach eben super, um Kinder einfach früh in dieses Foiling zu bringen, weil das einfach das Nonplusultra ist aktuell. Es ist das und es wird es auch bleiben. Das ist einfach so geil. Foilen zu racen, das ist unglaublich, wenn du da zusammen an den Start ich sag mal, Ballast und du musst dich eigentlich nur umgucken, okay, wo sind eigentlich die anderen? Also es ist so viel Spannung, die die ganze Zeit in dieser beim Regattasegeln auch herrscht und dann hast du ein Upwind-Gate, wo irgendwie die ganze Zeit Angriffsmöglichkeiten entstehen und es ist ein super, super dynamisches Boot, toll zu segeln, tolle Klasse. Genau, das ist die Wasp und ist eine Einheitsklasse, eine Motte, ich würde sagen, ein bisschen langsamer, aber davon nicht abschrecken lassen für alle da draußen, für alle Segler da draußen, weil es halt eben auch weniger als die Hälfte kostet und Boatwork ist sozusagen fast ausgeschlossen.
Paul, du bist ja, also man merkt, du bist Feuer und Flamme für die Klasse.
Ja, auf jeden Fall.
Und du bringst den gleichen Enthusiasmus mit, wie eigentlich, würde ich behaupten, jeder, der mal gefoilt ist, ja, also das scheint ja einfach das Foilen auch an sich zu haben, dass die Leute danach so begeistert sind. Ich würde jetzt das Boot und die Szene und alles aber einmal kurz nochmal nach hinten schieben, gerne. Spannungsbogen aufmachen und einmal kurz dich, dass wir dich persönlich ein bisschen kennenlernen. Du hast schon gesagt, du bist 23, du kommst aus Kiel, nehm uns mal mit in die Anfänge deiner Seglerzeit. Wo hast du das gelernt? In welcher Bootsklasse? So wie ja. Ein Schrank aus deiner Jugend quasi.
Ich glaube, also bei mir ist es eine recht klassische Geschichte. Mein Vater hatte, glaube ich, früher ein Folgeboot, hatte mich da auch schon früh, als ich ganz klein war, mit drauf mitgenommen. Also an die Zeiten, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber es gibt nur Bilder, die wo immer alle herzlich drüber lachen bei Weihnachten. Man mag sie gerne. Und dann ging es aber erst relativ spät für mich los, also für Segelverhältnisse, im Alter von 10 Jahren. Vorher wurde es mal angetatscht, ob ich da nicht mal Lust drauf hätte. Und da war ich so, nee, auf keinen Fall. Also ich segel, nee. Also ist gar keine Lust.
Was, hattest und du als Favorit damals? Fußball oder?
Nee, Fußball war ich nie, aber ich war so ein Wechsler. Ich habe irgendwie mal dies gemacht, mal das. Okay. Und irgendwie so viel rumprobiert und nicht so, noch gar nicht so das gefunden war, wo was mir so eigentlich so richtig viel Spaß gemacht hat. Und irgendwie kam dann, ich glaube, mein Vater und meine Mutter, die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben einfach mal Segelklamotten in mein Zimmer gelegt und das einfach 2 Jahre da liegen lassen. Und ich habe das auch nicht berührt. Und dann kam irgendwie mal so ein Video oder ich hatte so ein grober Gedanke und dann dachte ich, ja, kann ich eigentlich auch mal ausprobieren. Und so ging es dann mal zum Opti-Training in den Ferien und mit 10 Jahren. Und dann ging es halt direkt los für mich. Und ich habe auch dann nur bis zum Alter von Ende 13, Anfang 14 Opti gesegelt, aber direkt auch dann BA relativ schnell durchlaufen, einfach weil ich sofort ehrgeizig war, muss man sagen, dass ich da extrem viel Bock hatte, viel auf dem Wasser zu sein. Und cool. Ich glaube, das Gute war, dass meine Eltern eine halbe Stunde weg gewohnt haben von Strande. Und ich dann meistens direkt von der Schule zum Club gefahren bin. Und ich war eigentlich jeden Tag am Club unterwegs, auch vor dem Training schon. Also ich war immer da. Also ich war immer auf den Schicksalstrande immer unterwegs, jeden Tag.
Ja, cool.
Und ich glaube, das hat mich da noch so ein bisschen mehr in diese ganze Welt reingeworfen. Und es gab dann auch kein Zurück mehr. Dann 29er durchlaufen, die Schiene und mega viel Spaß gehabt. Natürlich, dann ging das ganze Reisen los mit dem Landeskader, Bundeskader. Dann nochmal 4 Jahre 49er, 7 Jahre lang mit einem Partner Mirko Klöse gesegelt. Das war eine Hammerzeit, muss man sagen. Dann ein Jahr, dann hatte er jobbedingt, musste er aufhören. Vollkommen verständlich, weil es ein attraktives Jobangebot war, sein Traum. Und dann nochmal ein Jahr mit jemandem anders probiert, war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kam eben es war genau der Anfang von Corona. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen gut für mich, weil alle hingen in der Luft. Ich war nicht der Einzige, der gerade keinen Segelpartner mehr hatte und nicht wusste, was er macht, sondern alle. Und dann kam so die Idee, okay, was passiert jetzt eigentlich mit mir im Segelsport? Ich hatte Sponsoren noch und dann kam das mit dieser Wasp um die Ecke so und dann es ging so ein bisschen los. Ich habe erfahren, hier und da haben welche in Kiel welche gekauft und ich war so, ja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie Schulden aufnehmen, so ein bisschen mir Geld leihen. Aber ich will auch nicht aufhören zu segeln und auf Liga habe ich gerade noch nicht so Bock. So, ich wollte noch schnell segeln. Also das muss man, also ich wollte noch.
Entschuldigung, Alter. Ja, weil alle sagen immer, das ist quasi wie so, da machst du ein bisschen Liga, hast du da deinen Spaß und so, aber
ja.
Mal angenehm, mal eine andere Perspektive zu hören, ja.
Ja, also ich komplett andere Perspektive tatsächlich. Ich will es jetzt nicht weiter austreten, weil dann machen mir keine Fans. aber das war dann irgendwie, das war dann genau das Richtige, dass ich das vorher dann auf Mallorca, bevor das losging auf Corona, hatte ich das Boot ausprobiert und sofort, es ging raufspringen, fliegen, okay, wer macht die erste Foiling Halse? Das war eine 5-Euro-Wette mit Lukas auch, mit Lukas Hesse zum Beispiel, so, da waren wir hatten wir einen freien Trag, haben uns eine Wasp genommen und dann ging das halt direkt los, ne? Da geht halt der Ehrgeiz bei so Nationalkadersportlern, geht dann halt einfach weiter, so die, ja, ja. Da ist Feuer drin und das war halt auch irgendwie geil. Und dann ging das los mit der Wasp und ich habe da so losgesegelt und war immer alleine in Schicksee fast jeden Tag und es gab dann noch so ein paar andere, die ich mir dann geschnappt habe, die dann meine festen Sparringspartner wurden, Leo Mechler, Moritz Block, und wir haben uns halt täglich gepusht. Wir waren so die erste Trainingsgruppe, muss man sagen. Also wir waren fast täglich in dieser Corona-Zeit, wo nichts anderes ging, außer du durftest segeln. Ja. Was haben wir gemacht? Wir waren jeden Tag segeln, natürlich. Ja. Weil Uni war auch nicht. Und dann haben wir uns aber, oder habe ich mir gerade so gedacht, okay, irgendwie ist hier noch so ein bisschen wenig Struktur drin. Und dann kommt auch so meine Geschichte, so okay, wer bin ich jetzt eigentlich? Was mache ich in dieser Wasp? Und ich bin seit 2 Jahren jetzt auch mit Ferdi, der diese Boote eben, Ferdi Ziegelmeier, der diese Boote in Deutschland vertreibt, arbeiten wir eng zusammen, um eben die in Struktur und in diese Klasse zu bringen und dieses Magische, was diese Klasse kann, ist nämlich auch die Altersklassen abdecken, die Leute früh ans Fäulen bringen und noch irgendwie in gewisser Weise erschwinglich sein, das versuche ich da so ein bisschen Struktur in Deutschland reinzubringen. Das heißt, A, ich segel viel selbst, B, ich versuche zu coachen, das heißt, mein Wissen weiterzugeben, weil wir, muss man sagen, Moritz, Leo und ich, wir haben das alles ohne Coach gemacht. Ich persönlich in der Wasp war noch nie Wasser. Noch nicht ein einziges Mal. Ich habe das alles selbst gemacht und wir haben alles uns versucht durchzudenken, in welche Möglichkeiten wir haben, was umzubauen, was anders zu tun und so weiter. Und das versuchen wir jetzt sozusagen weiterzugeben, mehr Struktur reinzubringen und sozusagen die zweite Reihe an Wasp-Seglern hochzukriegen. Das macht riesen Spaß, weil es irgendwie cool ist zu entwickeln, wie Clubs da mitmachen und so weiter. Ja.
Also, Paul, dich muss man ja schon fast bremsen hier mit der Moderation. Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber ich finde es angenehm.
Ja, total, ja. Total. Deswegen wird heute noch ein Satz öfter fallen, so lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja, gerne.
Nehme ich mal an.
Ich ist eh auch öfter mein Problem. Also alles brauchen. Gerne unterbrechen auch.
Ist auch total geil. Also erstens noch mal quasi volles, transparentes Ding hier. Du arbeitest für Ziegelmeier, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Klasse, also als was? Also wie nennt man das? Markenbotschafter, Marketing?
Ja, ich würde sagen Markenbotschafter und auch Vertriebler und es ist auch in einer gewissen Weise ein Sponsoring-Verhältnis. Also, weil ich da natürlich, muss man sagen, dass Ferdi auch zu mir gekommen ist, bevor ich habe noch keine Regatta gesegelt mit der Wasp. Und es war so, ja, okay. Und hat dann erst mir ein Boot zur Verfügung gestellt. Ich dachte, okay, komm, ich mach das und so weiter.
Ja.
Und so, und wir haben da so eine gegenseitige Beziehung aufgebaut. Deswegen ist es ein sehr, sehr dolles Hin und Her, muss man sagen. Das ist nicht ein reines Arbeitsverhältnis, so wie man das kennt im Klassischen.
Okay, aber also trotzdem Transparenz und so.
Ja, natürlich.
Wir machen hier keine Werbeveranstaltung, ist keine Dauerwerbesendung. Ich habe tatsächlich, ich hatte in meinem Kopf diesen Foiling Zweiteiler mir zurechtgezuppelt mit lass über die Motte reden, lass über die Wasp reden und dann habe ich auf die Ergebnislisten geguckt und dein Name war ganz oben und dann dachte ich mir, okay, dann laden wir den halt, also dann schreibe ich mal Paul an und frage, ob er hier mitmachen will und so ist es zustande gekommen. Und das wollte ich nur einmal kurz loswerden, der Transparenz wegen. Jetzt hast du ja gesagt, schon quasi deine Opti-Zeit war schon ehrgeizig sofort. Und man merkt ja auch, dass jetzt an allem, was du dann danach gemacht hast, dass für dich Segeln ist für dich ja quasi ein Wettkampf, oder? Sehe ich das richtig? Geht es tatsächlich um Tonnenfahren mit Siegerehrung am Ende, so das ganze Programm, oder wärst du auch glücklich, wenn du einfach so auf dem Wasser wärst, ohne den Vergleich?
Also ich glaube, bei mir ist es eben beides. Mir macht dieses Kompetitive extrem viel Spaß, dieses Regattasegeln. Ich glaube, es würde mir nicht so viel Spaß bringen, wenn ich nicht immer Boote unter meinem Arsch gehabt hätte, bei denen ich extrem viel Spaß habe, die zu segeln. Und der Schritt aus dem 49er und aus dieser, okay, ich mache eine Olympia-Kampagne, raus, ist natürlich für jeden Segler, der da war, erstmal fällt es in so ein Loch. Und denkst du so, scheiße. Okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich war da so tief drin und ich habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt und irgendwie, ja, genau. Und tatsächlich war das so, als ich das erste Mal mit meiner eigenen Wasp in Kiel draußen war, war ich das erste Mal seit mehreren Jahren auf jeden Fall segeln, um segeln zu gehen.
Ja, cool.
Wisst ihr das ja. So ein bisschen, wie man das, und das ist, war was ganz Wichtiges für mich als und hab dann da sofort wieder Ehrgeiz entwickelt sozusagen und bin dann, aber seitdem, weil da ja kein Verband hintersteht, weil es ja einfach nur ich selbst bin, der das Ganze dann vorangebracht hat von Anfang an, dass ich weiß, dass diese ganze Energie, die ich da reingesteckt habe, nur von mir auskam. Da war niemand anderes, sondern das war meine Energie, die ich da reingesteckt habe. Und deswegen merke ich ja auch immer, wenn ich mal Phasen habe, wo ich weniger segel, merke ich auch, okay, warum, muss man da auch hinterfragen, okay, warum segel ich jetzt eigentlich weniger? Das ist total interessante Beobachtung bei mir selbst. Und ich glaube, so kann man das dann auch ganz gut beschreiben, dass ich beides sehr gut mag. Und ich mag auch gerne andere Schiffe segeln. Ich habe eine Faszination für den ganzen Sport, muss man schon so sagen. Und bin extrem froh, ein Teil dieser Welt zu sein. Also mit den Menschen, mit den Kindern, mit dem Wasser an sich in Verbundenheit zu gelangen. Also wenn ich irgendwo anders bin in der Stadt, wo kein Wasser ist, dann bin ich so ein bisschen so, wo ist denn jetzt hier eigentlich das Wasser?
Fehlt was, ja.
Und habe dann auch ein Auslandssemester in Lissabon gemacht, die Wasp auch mitgenommen. War dann aber mehr gesurft, weil es irgendwie kommunikativer war und die ganze Kumpel, da waren natürlich nicht so viele Wasps. Die ganzen Kumpels haben gesurft, hab da dann weniger gesegelt, aber dann muss man auch das wieder hinterfragen, okay. Und dann bin ich aber zurück nach Deutschland gekommen und dann ging der ganze Sommer, ich bin jetzt letzten April wiedergekommen, ging der ganze Sommer wieder total seglerisch los und ich war wieder Feuer und Flamme und hatte Bock, da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe, sag ich mal. Und es war aber auch gut, mal ein halbes Jahr da weiter weg zu sein, um da ein bisschen Distanz drauf zu kriegen. Ich glaube, das würde ich fast jedem ans Herz legen. Einfach, weil sich das extrem gut gefühlt hat, auch wiederzukommen.
Ja, das kann ich, das glaube ich dir gern. Also ich kenne es ja auch so ein bisschen aus meiner Historie, ich gar nicht so sehr vom selber segeln, aber halt vom Trainer sein, auch mit dem Thema. Daher fand ich den Aspekt, den du genannt hast, sicherlich auch mit Ferdi zusammen, der sicherlich weiß nicht, ob er den Alleinvertrieb hat oder den Zentral, also jedenfalls einer der Vertreiber der Klasse in Deutschland ist. Und dann da genau drauf aufzuspringen, das, was du gerade gesagt hast, du bist irgendwie in Strukturen gefangen, weißt, okay, du musst mega krass viel arbeiten, das ist ein extrem kompetitives Umfeld jetzt als Kadersegler im 49er oder welcher Bootsklasse auch immer. Noch schlimmer wird es ja, wenn du so Bootsklassen segelst, die halt noch nicht mal geil sind im Vergleich zu Wasp. Und dann irgendwie ständig, okay, ich muss trainieren, ich muss meine Kaderkriterien verführen, hier ist Druck an allen Ecken und Enden und dann zu sagen, okay, komm, bewusst, weg davon, weg von diesen Verbandsstrukturen, ich will einfach nur segeln gehen. Das ist wahrscheinlich für euch auch der Antrieb, letztendlich da in dem Umfeld auch Nachfolger für die Klasse zu suchen, oder?
Ja, das Tolle irgendwie ist ja, dass es eine Zielgruppe ist, die es so noch nicht gegeben hat. Es gibt immer die Mottensegler. Das sind, also ich muss ich mal schon sagen, ich gehöre da jetzt mittlerweile auch dazu. Das sind die Freaks. Also ich würde es einfach mal so sagen, das sind die Freaks in dem Sport.
Das ist völlig in Ordnung. Das ist genau die richtige Beschreibung, ja.
Und das finde ich aber ist auch geil. Aber das, was sozusagen die Wasp kann, ist nicht gab, okay, was machen Segler, die richtig viel Spaß am Segeln haben, auch nur am Segeln gehen, auf ein geiles Boot Bock haben, aber auch gerne ab und zu racen wollen, gab es erstmal nur die Liga, sag ich mal, in dem Alter, in dem ich mich befunden habe. Sag ich mal, von 18, 19, du willst da nicht, im 49er kannst du nicht, weil es zu teuer ist und du nur auf den Sack bekommst. Du kannst Laser segeln, das gibt diese Szene in Deutschland, aber dann sind wir wieder bei der Frage, okay, wie geil ist das Boot? da will ich dem Laser auch, der ist ein tolles Boot für das, was ist, das, was er kann, kann der Laser, aber das, was die Wasp kann, kann eben die Wasp. Und das sind einfach Boote, die du, viele versuchen immer solche Sachen miteinander zu vergleichen. Ich finde aber, das ist ein falscher Punkt. Auch bei Motte Wasp, das sind einfach zwei komplett verschiedene Dinge, die du nicht miteinander vergleichen kannst, weil es einfach komplett verschiedene Menschen sind, die da irgendwie zielgerichtet sind. Und man muss sagen, dass du, wenn du ein Motte segeln gehst, musst du fast einen halben Tag einplanen mit Aufbau, Abbau, Tuning. Und bei einer Wasp weißt du, dass du in einer Viertelstunde segelfertig bist. Ja. Das ist einfach, das ist ein Unterschied und man muss sich darauf, das muss man sich bewusst werden und das muss man sich klar werden, okay, wie viel Zeit möchte ich für was benutzen? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Nochmal zum dem ersten Satz, den Toni heute gesagt hat, war Zeit. Und das ist, glaube ich, bei allen Punkten im Segelsport relativ groß. Mhm.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich kann das auch total nachvollziehen, dass, wenn du gerade meintest, wenn du aus dem 49er kommst und sagst, okay, ich will jetzt segeln, weil ich Bock auf Segeln habe und nicht, weil ich irgendwie eine Medaille gewinnen will. Und dann zu sagen, okay, die einzige Alternative ist die Liga, wo du weißt, ja, wie das, was ich im 49er gesegelt bin, dann wäre das für mich auch inhaltlich keine Alternative. Und dann zu sagen, wenn ich dann die Motte oder die Wasp anlacht, ja, kann ich komplett nachvollziehen, dass du sagst, okay, dann das Ding bitte.
Ja, genau. Und das internationale Level ist auch extrem hoch mittlerweile, also in der Wasp. Und da sind auch Rang und Namen des Segelsports vertreten, von Profiseglern bis zu Leuten wie mir, die irgendwie vom 49er kommen, aber auch bis zu Jüngeren, die, sag ich mal, direkt vom Opti in die Wasp gekommen sind. Es ist total buntes, oder auch ältere, jüngere, das ist so ein buntes Feld. Es ist so lustig, im Bootspark zu stehen, weil da so viele Welten auch, die vorher gar keinen Kontakt miteinander haben, aufeinanderprallen. Aber das macht diesen Austausch auch so interessant, weil sich dann auch schon jüngere Menschen trauen, sofort auf die zuzugehen, weil du weißt, okay, ich segel gegen die. Das heißt, ich kann so die Distanz zwischen gut und schlecht, zwischen gut und irgendwie nicht so erfahren, das ist so gering, dass es dieser Austausch viel schneller ist. Und ich glaube, das wird dieser Klasse noch extrem viel helfen.
Mega.
Hast du in der Motte genauso. Also das sind einfach Klassen, die bei diesem nicht-olympischen Aspekt, die einfach extrem viel Attraktivität ausstrahlen, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Lass mal jetzt kurz über dieses Boot ein bisschen sprechen, Paul. damit die Leute ein besseres Verständnis davon haben. Also ich glaube, so ein grobes Bild hat jeder vor Augen. Eine Motte in etwas einfacher vielleicht. Nimm uns doch mal kurz mit. Seit wann gibt's das Boot? Wo kommt das her? Einheitsklasse, wer baut das? Du hast die drei Rigs schon erwähnt. Das Konzept kennt man ja vom Laser sehr gut. Wie ist das mit den Foils? Erklär uns das Boot, Paul.
Ja, also das Boot kann man sich so vorstellen, wenn man von außen drauf guckt, als ein Laie, dass man das nicht so richtig als ein eigenes Boot identifizieren kann, neben der Motte. Als Segler, der eine Motte kennt, der kann das so ein bisschen unterscheiden. Großer Punkt ist, dass wir in der Wasp keinen Baum haben, sondern eine Art Gabelbaum, so wie die Surfer. Eben, das hat mehrere Punkte. Sicherheitstechnisch ist es ein bisschen sicherer, dass du nicht gegen den Baum fliegst. Und es ist auch super einfach zum Auf- und Abbauen, muss man auch sagen. Es ist einfach extrem schnell geht. Und du hast trotzdem eine gute Möglichkeit, das zu trimmen. Wenn man es anguckt, siehst du das Boot, es hat Alufoils, keine Carbonfoils, einfach auch, weil die einfacher zum Rein- und Rausstecken sind. Du kannst es ganz normal slippen, wie ein normales Boot. Das heißt, du ziehst die Schwerter einfach hoch, bis sozusagen das T, die Foils sehen ja immer aus wie ein T, bis das T am Rumpf anliegt und dann machst du den Trailer drunter und kannst ganz normal rausfahren. Was das Ganze auch macht. Genau, als nächsten Punkt haben wir, dass wir auch Spitzengeschwindigkeiten bis zu 27 Knoten haben. Es gibt da auch einen riesen Wettbewerb, so wer stellt den neuen Speed-Rekord auf über Sailmon. Das ist immer sehr interessant, weil natürlich alle versuchen, okay, was geht hier?
Ja. Paul, kurz, da muss ich einhaken. Ich bin ja außer Motte. Und in der Motte war lange die 30 Knoten so eine Schallmauer. Ja, das ist ja mittlerweile pulverisiert. Aber ist es realistisch, dass ihr die 30 knackt?
Nein. Also das würde ich ehrlich gesagt sagen, nicht. Ich muss sagen, ich habe dieses Boot schon wirklich getreten. Also wirklich alles, was geht. Ich weiß nicht, ihr wart bestimmt schon mal bei, ihr wart schon bestimmt schon mal bei 35 Knoten Hack in Kiel draußen bei Westwind.
Ja.
Und dann bin ich halt als Verrückter da mit der Wasp raus und hab mal versucht, es ist auch oft in die Hose gegangen.
Oh, Respekt.
Ich bin auch nicht an die 27 gekommen. Ich glaube, wenn du einen richtig guten Tag hast, schaffst du die 25. Was du aber immer knackst, muss man sagen, sind die 20. Ja. Also bei einem normalen Windtag sind die 18. Wenn es ein bisschen mehr sind, sind es immer die 20. Was für andere Boote schon, denkst du, Alter Schwede, das ist richtig schnell.
Ja,
und auf der Kreuz haben wir einen Bootspeed von, ich sag mal, 12 bis 14 Knoten, was ich auch sehr amtlich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du das mit früheren Motten vergleichst, ist es ja auch irgendwie vergleichbar.
Ja, auf jeden Fall. Die Motten haben jetzt nochmal in den letzten Jahren nochmal echt so einen Sprung gemacht und irgendwie gefühlt überall 3 Knoten draufgelegt, was auch phänomenal ist, dass da noch so viel drin war, weil sich ja nur Details eigentlich verändert haben. Ja. Aber okay, dann ist das, was bei den Motten der 30-Knoten-Club ist, ist bei den Wasp der 25-Knoten-Club, habe ich verstanden.
Ja, das beschreibt es sehr gut.
Ja. Nicht so viel weniger. Ja, das ist ja sehr viel schneller als alle anderen Bootsklassen. Ja. Insofern.
Und wenn man das mal so kombiniert, kann man sagen, dass das Boot einfach simpler aufgebaut ist, wie du gesagt hast. Es gibt nicht so viele Strippen, die man beim Segeln verziehen kann. Aber man muss sagen, dass man die meisten Trimmöglichkeiten hat, die Motte auch hat. Nur manche musst du halt zwischen den Rails machen oder auch mal an Land.
Ja,
Es gibt dafür alles eine Möglichkeit. Es ist super schnell, einfach auf- und abzubauen. Du hast 2 Mastteile, ein Foliensegel von KA Sails. Das ganze Boot wurde in Neuseeland designt, in Australien, KA? Nee, AMAC ist Neuseeland.
AMAC ist Australien.
Wurde in Australien designt, wird in China hergestellt und ist einfach, muss man auch sagen, hat sich in den letzten Jahren schon verbessert. Ich bin ja jetzt auch schon ein Weilchen drin, jetzt seit 2020. Und die ersten Boote, die ich so bekommen habe, war so ein bisschen noch viele Kinderkrankheiten von so Einheitsklassen, die man so kennt.
Ja.
So ist, muss man sagen, ja, jedes Boot hat so seine Kinderkrankheiten, aber da waren es auch ein paar viele.
Ja, das
muss ich aber schon viel machen. Aber natürlich muss man auch sagen, jetzt kenne ich mich besser aus, weiß, was ich von vornherein irgendwie umbaue. Und sind so ein bisschen auch das Knowledge, was jetzt in weltweit, europaweit steigt, sodass diese Kinderkrankheiten auch einfach nicht mehr so auftreten.
Seit wann gibt es die Klasse genau, Paul?
Die ersten Entwürfe gab es 2014, 15.
Ja.
Mein damaliger Trainer hat auch gesagt, okay, Leute, alle dahin. Ja. Leute, das wird das Ding, das wird die Zukunft. Und das wurde so ein bisschen belächelt. Der Trainer war dann auch nicht so lange im Club. Und dann war das auch erst so ein bisschen erstmal vergessen. Und dann ploppten hier und da mal wieder Geschichten auf. Okay, die ersten Australier hatten welche, Neuseeländer im so Dreh 2016, 17.
Ja.
Und ab dann ging das so Stück für Stück. Aber ich sag mal so ab 18, 19 sind das jetzt so richtig in Europa angekommen. Und die Leute haben verstanden, okay, das kann was werden.
Ja, stimmt, kurz vor
der Genau, das kann was werden, was richtig interessant ist. In Deutschland dann wie immer im Segelsport ein bisschen später. So bei 2020, 21, 22, wir sind immer noch dabei. So, und hinken den Engländern etwas hinterher. Das ist aber alles, was wir aus den anderen Klassen auch kennen.
Ja. An der Stelle vielleicht eine kleine Empfehlung, wer dem Südhalbkugel Englisch mächtig ist. Es gibt ja diesen wunderbaren australischen Podcast Bar Karate, also Karate wie der Sport und Bar wie die Bar. Das sind australische Jungs, die so einen Interview-Podcast zum Segeln halt machen und die haben eine Folge mit AMAC, mit Andrew McDougall, der eben eigentlich totaler Pionier ist bei der in der Mottenszene und oder in der Mottenklasse die erste Fließbandmotte quasi mit der Blade Rider gebaut hat oder die erste feulende Fließbandmotte und dann die Mach 2 Plattform verantwortet hat, die ja populär war über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre oder
bis immer noch
halt oder immer noch populär, Brechen. Aber ich meine quasi auch die Ergebnislisten dominiert hat über 10, 15 Jahre.
Ja.
Ja. Und auch die KA-Sales, also da kommt er so ein bisschen her. Eigentlich ursprünglich mal ein Surfer gewesen, hat sich dann erst als Segelmacher quasi einen Namen gemacht langsam und hat dann und erzählt also in dieser Podcast-Folge da bei Bar Karate viel über, wie das zur Motte kam, wie das zur Wasp, Entschuldigung, kam und was er eigentlich so ursprünglich davon erwartet hat und wie es ihn selber eigentlich komplett überrollt hat, was da für ein Bedarf da ist. Und ich glaube, er hat so eine wahnwitzige Zahl auch, dass er wie viele Mach 2 Motten er in seinem Leben verkauft hat und wie viel über 20 Jahre quasi und wie viel Wasp er jetzt innerhalb von den ersten 3-4 Jahren schon verkauft hat. Also das ist,
ja, mittlerweile über 1600. Also
ja, und ich glaube, ja, und er hat irgendwie keine, also auf jeden Fall keine 1000 Motten gebaut in seiner Karriere, ja, also ja. Völlig absurde Verhältnisse, in denen das da losgeht, aber gut, spricht ja alles für die Klasse, also wer da, also es sind halt dann da 4 Australier am Mikrofon und dementsprechend hart ist auch der Dialekt dann, aber wer...
Also, ja, ist auch geil.
Ja, ich habe ja selber mit Zeit in Neuseeland verbracht, das heißt, ich verstehe es ganz gut, aber wer jetzt irgendwie in Irland sein Englisch gelernt hat, der braucht da leider nicht so richtig anfangen. Aber es ist eine klare Empfehlung, weil dass er einfach so von der Quelle kommt. Und Paul, jetzt aber wieder zu uns zurück hier in Deutschland. Du sagst, die Klasse ist mittlerweile relativ gut gefüllt oder relativ aktiv. Wie viele Wasps würdest du sagen, fahren so rum in Deutschland?
In Deutschland über 60. Oh, also geil. Also das ist wirklich mega geil. Und wir versuchen jetzt, oder ich, so ein bisschen mehr Events nach Mitteldeutschland zu bekommen, auch nach Berlin. Weil ich finde, Berlin ist immer ein richtig cooles Event für auch Leute, die das, sag ich mal, so nicht Vollzeit machen, um die Fahrt halt auf sich zu nehmen. Das ist zeittechnisch immer so eine Sache für Kieler, also den ganzen Nordblock zum Starnberger See zu fahren. Aber genauso rum verstehe ich, dass der Südblock nicht einfach immer komplett in den Norden knallen will, um dann da eine Wochenendregatta, und in Kiel kann es genauso gut passieren, dass du mal ein Wochenende keinen Wind hast. Und diese zwei, sag ich mal, Blöcke versuchen wir jetzt so ein bisschen mehr zu einigen, weil wir haben auf der Nordseite haben wir Meldezahlen von 25 Booten und im Süden auch. Und jetzt wollen wir das halt so kombinieren und mal versuchen, ein richtig geiles, großes Event nächstes Jahr irgendwie in Berlin auf die Beine zu stellen mit vielen Deutschen, was wirklich, wirklich cool wäre. Was halt wirklich schwierig ist an dieser Klasse, was man vorher gar nicht so, oder ich muss sagen, nicht auf dem Zettel hatte, bei so Regatten organisieren oder Trainings, ist diese Unterschiedlichkeit oder diese unterschiedlichen Kalender der Menschen, weil du hast arbeitende Leute, du hast Studierende, du hast Schüler, du hast alles.
Ja.
Du hast sogar Rentner. So. Und dann geht es halt darum, okay, wie kriege ich das kombiniert? Und wie ist die Energie von dem, wie ist die von dem, wie viel Zeit hat der? Das ist echt, echt schwierig. Aber das macht das Ganze auch interessant, weil sich eben, wie beschrieben, dann so viel da zusammentut.
Ja, und du hast halt auch so ein paar so Historien in so Kalendern, ne, die du halt auch nicht so richtig brechen kannst. Also ich weiß es ja noch von der Klasse, wo ich gesegelt bin, irgendwie, da war es halt irgendwie immer eine große Sommerwoche, okay, bei uns war es nicht Kieler Woche, aber immer Havaneminder Woche, irgendwie, wo am Start ist, und dann waren auch so Sachen festgelegt, irgendwie, ja, Pfingsten wird nicht gesegelt, ich so, warum wird Pfingsten nicht gesegelt? Ja, ist für das Familienwochenende, ich so, was für ein Quatsch.
Ja. Und dann, mittlerweile sagst du, okay.
Ja, genau. Und dann auch im Herbst immer zu sagen, wie Meisterschaft ist immer 3. Oktober, das haben wir ja grundsätzlich jetzt inzwischen alle Klassen in Deutschland verstanden, glaube ich, so, die so Meisterschaftsklasse ist, das ist ja schon mal gut. Ja, und dann kommen da halt auch so Sachen, aber auch irgendwie selbst dann nochmal, wo du Ostern eigentlich schon sehen könntest, nee, Hamburg hat aber Skiferien Ostern, weil da, was für ein Quatsch, wir können aufs Wasser gehen, ne? Irgendwie. Aber ja, so ist es halt.
Also Hamburg hat keine Ferien Ostern, übrigens.
Ja, aber diese komischen Skiferien.
Hamburg hat original Ostern nur die 4 frei, also Karfreitag bis Ostermontag frei, sonst gar keine freien Tage.
Aber was wir jetzt gemacht haben, oder was war wirklich mein Ziel, wo ich auch von Anfang an hinterher war, auch tatsächlich nach den ersten 2 Wochen, wo ich in der Klasse war, war okay, Kieler Woche. So, wir müssen zur Kieler Woche. Und da waren wir jetzt die letzten Jahre auch mit internationalem Besuch. Ich bin sehr froh zu verkünden, dass es nächstes Jahr wieder ein Eurocup wird. Also die WASP hat auch schon eine Eurocup-Serie von 6 bis 7 Events im Jahr, die halt in ganz Europa, und da gibt es auch eine verschiedene Wertung, und das ist echt cool. Du hast einfach eine vernünftige Struktur mittlerweile, dass du sagen kannst, okay, hier können wir auch Regattasegler ausbilden, was, glaube ich, sehr entscheidend ist für eine Klasse, um überhaupt die Chance zu haben, zu überleben. Und
was ich euch auch sehr empfehlen kann, weil du meintest sowieso, wie kriegen wir denn Nord und Süd zusammen, ne? Ich habe mich gewundert, dass du Berlin gesagt hast, klar, okay, da ist sicherlich die Dichte an Seglern hoch, aber ich dachte mir, ja, auf dem Wannsee willst du aber mit so einem Ding nicht wirklich fahren, dann bist du ja relativ schnell.
Am Möggelsee ist geil. Möggelsee
ist geil. Was ich glaube, ich weiß immer nicht, ob man das als sagen wir mal, in alten Strukturen gedacht, als Westdeutscher so, also auf dem Zettel hat, sind die ganzen Seen in Mitteldeutschland, diese aufgeführten Tagebauseen. Sind ja Seen dabei, die haben ja inzwischen auch schon Landschaft drumherum und nicht nur aus wie eine Mondlandschaft. Und so zum Beispiel in Leipzig vor Leipzig, der Kospuner See zum Beispiel, da du glaubst gar nicht, wie viel Winter es ist. Da ist auch irgendwie mitteldeutsches Surfrevier inzwischen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das für euch auch ganz geil wäre, weil das halt kommst du von der Autobahn gut hin, also ne, irgendwie Autobahn einmal runter und hast eine gute Infrastruktur da. Und vor allen Dingen sind die Clubs da auch sehr aufgeschlossen solchen Konzepten gegenüber.
Ja, mega. Gut, ja, vielen Dank. Das wird auf jeden Fall was sein, was ich in Zukunft betrachten werde, weil ich das auch wichtig finde, dass sowas stattfindet. Und ich fand auch selbst mal die süddeutschen Meister, also wenn die deutschen Meisterschaften auch im Süden waren, fand ich auch immer mega geil. Also ich finde, ich mag das einfach gerne, auf so kleinen Clubs zu sein und dieses Heimische. Ja. Ich weiß nicht, es gibt doch nichts Geileres auch als am Wittensee, wenn da so diese drei Kerne rumlaufen. Oder wie wir es in Norddeutschland, die drei Marken, die dann da immer rumlaufen und die du schon in- und auswendig kennst, die dich kennen. Die wissen immer genau, wann du anreist, wann du wieder abhaust. Und sowas finde ich, das ist das Beste überhaupt. Also, wenn du da hingehst, sagst du Moin, du kennst alle. Und irgendwie, das ist nicht dann so strukturell. Und dann sagst du, ja, kann ich mein Boot noch mal eine Woche liegen lassen? Ja, kein Problem, holen die nächste Woche irgendwann ab. So, da wird dann auch nicht so ein Ding aus Kleinigkeiten gemacht. Das war das, ich lieb's wirklich.
Diese Marken sind auf jeden Fall die Basis unserer Sportart, ja. Das ist auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Paul, du hast jetzt angesprochen, wir haben eine Europacup-Serie, wir haben schon von Weltmeisterschaften geredet. Wir haben am Anfang aber auch, festgestellt, das ist ein Boot, mit dem man sehr gut einfach segeln gehen kann, um segeln zu gehen, ja. Also einfach rauszugehen, schnell zu sein, Spaß zu haben, sich ein bisschen zu verausgaben und dann glücklich zu Hause ins Bett zu fallen quasi. Aber wenn ich jetzt wieder, und so sind wir ja hier auch, also wir drei sind ja einfach, also wir drei mit Jan sind ja auch so außer Regatta-Szene. Was erwartet mich, wenn ich jetzt in der WASP tatsächlich Regatta segeln will? Weltmeisterschaft ist das Top-End. Nimm uns mal so ein bisschen so durch die Struktur, was man alles segeln kann. Wie viele Regatten im Jahr schaffe ich oder gibt's oder?
Also wenn du richtig Bock hast, kannst du auch ein Full Schedule fahren. Also so beschreibt man das ja immer, wenn du sagst, okay, ich fahre ein komplett ausgebuchtes Jahr, wo ich Eurocups mitnehme, die EM, die WM, die lokalen Regatten, die deutsche Meisterschaft. Aber wenn wir jetzt mal von dem normalen Regattasegler ausgesehen, also so einer, der nicht zu viel reisen möchte, vielleicht ein großes Event im Jahr und sonst sich gerne in Deutschland aufhält oder umliegend, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, sind die deutsche Meisterschaft immer, natürlich jedes Jahr, weil viele zusammenkommen. Dann hast du mehrere lokalen Regatten. Also du hast mal Wochen in Regatten am Wittensee, du hast mal welche in Berlin, du hast mal welche am Starnberger See. Also du hast da auch mal so Wochenend- oder Dreitagesregatten, wie du bei deinem lokalen Club oder wo auch immer, wenn du nicht so weit weg wohnst, auch immer mal mitnehmen kannst, wo man sich eben austauschen kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig für, das kann ich auch für jeden empfehlen, der in die WASP geht, sagen, wie viele Tage ich gesegelt bin, du wirst immer was lernen, du wirst immer einen guten Austausch haben und mit dem Grinsen da irgendwie vom Wasser gehen, weil das trotzdem eine coole Erfahrung ist, mit denen allen über den Start zu brettern. Und was wir oft haben, ist, weil du halt eben das Level sehr weit auseinander geht oder noch sehr weit auseinander geht. Und man muss sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob wenn du nur Foiling-Manöver fährst, ihr kennt es aus der Motte, oder halt welche hast, die da relativ oft noch sich noch bei Halsen und Wänden noch schwerer tun, dass dieser Zeitunterschied halt riesig ist. Aber dann gibt es das sogenannte Championship-Finish, wo jede Runde gezählt wird und sozusagen keine DNFs gibt, sondern du immer Leute hast, gegen die du racen kannst, auch auf deinem Niveau. Das macht das Ganze, glaube ich, auch auf dem internationalen Level so spannend, weil du hast eine extreme Breite an Qualität und an Segelzeit von den Menschen, also wie viel Zeit die auf dem Boot verbracht haben. Aber auf so großen Events hast du in jeder Spanne, das heißt, war ich 2 Tage auf dem Wasser, war ich 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, hast du immer Leute, gegen die du dich battlen kannst und in Punkte, über die du dich mit denen austauschen kannst. Das ist, glaube ich, das, was extrem cool ist und was ist bei jeder Regatta sozusagen jetzt mittlerweile Pflicht ist, dieses Championship-Finish.
Ja, das hatten wir in der
Mache. Das sehe ich ja nochmal ganz...
Flo, bitte du.
Weil das ja so ein bisschen der Kern unseres Podcasts ist oder der Ursprung unseres Podcasts, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen weg von dem Dreieckskurs und von den ganzen Strukturen, die dieses klassische olympische Segeln hat. Was kannst du da nochmal kurz einsteigen, damit es auch irgendwie Leute, die jetzt noch nicht so ganz tief drin sind in dieser ganzen Foiling Regatta Competition, was ist bei euch anders? Also wie sieht bei euch so eine typische Bettfahrt aus und was genau ist dieser Modus, den du gerade angesprochen hast? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden.
Ja, eine typische Regatta sieht so aus wie in herkömmlichen Klassen, meistens 5 Minuten Start, so wie es sagen wir fast alle kennen. Und dann einfach up and down, wie viele Klassen, die, ich sag mal, auf dem Downwind auch kreuzen müssen. Wir können nicht Plattform Laken fahren, sondern wir müssen auch wie mit einem Gennaker so Downwind kreuzen, was natürlich auch extrem viele taktische und strategische Spielräume öffnet. Und das Besondere ist halt eben, dass wenn du eine Wende durchfeuerst, das heißt, du sagst mal, du fährst 14 Knoten Boatspeed, gehst einmal runter auf 10 und dann gehst du sofort wieder auf 14, ist extrem schnell im Vergleich zu einer Wende, wo du, sag ich mal, am Anfang reinfällst und dann, sag ich mal, ein bisschen mehr Zeit einfach mit verbringst, im Wasser zu sein, um eben wieder auf die Foil zu kommen, weil du das erstmal wieder lernen musst. Oder weil du das ja gelernt haben musst, damit es irgendwie schnell und zügig geht. Mhm. Und es ist so, dass es in herkömmlichen Klassen gibt es DNFs. Das heißt, wenn du diese 2 Runden nicht absolvierst, die vorgeschrieben sind, dann bist du disqualifiziert. Und ich glaube, jeder
Segler... Wegen dem Zeitlimit.
Ja, genau, wegen des Zeitlimits. Sorry. Und was du eben meistens 10 bis 15 Minuten sind, die du nach dem ersten ins Ziel gehen musst. Und ich würde es fast pauschal sagen, dass das jeder Segler in seiner Karriere oder in irgendeinem Grund, wegen irgendeines Grundes schon mal hatte, dass er dieses Zeitlimit nicht geschafft hatte. Und das ist extrem bitter. Also es fühlt sich bitter an, finde ich.
Ja.
Und ich finde das cool, dass es das nicht mehr gibt und du dich immer kompetitiv mit irgendjemandem messen kannst und nie das Gefühl hast, okay, ich mache das hier eigentlich umsonst und ich kriege immer volle Punktzahl, sondern du segelst immer das Race mit, auch wenn du nur eine Runde schaffst, auch wenn es mal zu viel oder zu wenig Wind hat. Ich glaube, das ist das Besondere daran. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt.
Doch, ich kann das vorher schon, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie das jetzt jemand wahrgenommen hat, der es gar nicht kennt, aber ich fand's wunderbar erklärt. Du sagtest gerade, die Leute schaffen aus den verschiedensten Gründen die Runden nicht. Und hast ja auch gesagt, nicht nur, weil zu viel Wind ist, das kann sich ja jeder vorstellen, sondern auch eben, weil zu wenig Wind ist. Wie viel Wind brauche ich du hast ja auch die 3 verschiedenen Segelgrößen angesprochen. Wie viel Wind brauche ich bei der Wasp, um Spaß zu haben quasi? Also wie viel, um ins Vollen zu kommen?
Es sind, würde ich sagen, 8 Knoten, 7 bis 8 Knoten, bis du anfängst, auf die Foils zu kommen. Und immer das Gute ist, dass es in der Wasp extrem erlaubt ist, richtig hardcore zu pumpen. Also wenn man sich einen 470er anguckt, ist das fast ein Witz dagegen. Also wenn du siehst, wie da rumgesprungen wird auf den Boden, damit die eben auf die Foils kommen und du Druck generierst durch dieses Pumpen, geht es recht früh, weil das eben erlaubt ist. Das hängt natürlich dann immer davon ab, okay, wie konstant ist der Wind und so weiter und so fort. Ich sag mal, ab 8, 9, 10, also ja, ab 9 bis 10 Knoten wird es richtig geil zu racen, weil dann alle Level konstant auf die Foils kommen. und dann bis zu einer Windrange von 20 Knoten plus ist es richtig geiles Racing für alle, die teilnehmen.
Ja, geil.
Weil die einfach die Experience auf den Foils natürlich auch schon immer atemberaubend ist.
Ja,
ich habe jetzt auch nochmal eine kleine Zwischenzahl, ist nämlich, wir sind mittlerweile 1237 Boote weltweit.
Boah, mega, mega Wachstum in so kurzer Zeit. Und
das ist ja krass, ja.
Du hast ein Set Foils, ja? Also in der, also es gibt ein Set Foils.
Genau. Oder? Also ja. Es gab früher mal zwei, das wurde abgeschafft. Es gibt ein Set an einheitlichen Foils, du darfst nichts dran verändern.
Ja.
Was ist aber auch, okay, das macht es gut, weil egal, wenn was kaputt geht, du kannst alles für günstig Geld, verhältnismäßig, Segelsport, wir bewegen uns hier im Segelsport,
ja.
für erschwingliches Geld kannst du dir das wieder erschaffen und du hast kein Problem, dass du erstmal vier Wochen warten musst, weil irgendwas aus Neuseeland kommt. Das kann gerne mal passieren in der Motte. In der Wasp ist das nicht der Fall, weil du alle Teile einheitlich sind und alle schnell verfügbar sind. Das ist, glaube ich, das Besondere daran, weil du dann auch keine Sorgen haben musst, dass du irgendwas kaputt machst bei speziellen Sachen und dass du das Boot nicht ausreizen kannst. Genau, das macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen attraktiver auf jeden Fall, um auch Dinge auszuprobieren einfach auf dem Boot und das gewisse etwas aus diesem Boot rauszuholen.
Wenn ich jetzt, du sagtest, die sind aus Alu, die Foils, wie empfindlich, also ich persönlich habe einfach mit Aluminium null Erfahrung außerhalb von Masten. Ja.
Ja.
Was?
Ich kannte das so ein bisschen schon, tatsächlich. In meiner Zeit des 29ers, da gab es die Umstellung von Alu auf GFK. Man muss sagen, die sind schon kratzeranfällig, da musst du aufpassen, dass da keine Kratzer reinkommen, weil die kriegst du nicht wieder raus. Du kannst die halt nicht so geil runterschleifen, wie zum Beispiel in GFK oder Carbon.
Wieder füllen da mit Material?
Gibt es, aber da musst du erstmal Halt finden und das ist alles nicht so richtig optimal, muss man sagen, dass es richtig geil ist. Aber dass da eben du diese einfachen Slip-Möglichkeiten hast, kann das nicht so oft passieren. Wenn mal außen was an den, das ganz, der Vorteil ist, dass nämlich nicht das ganze Foil, das T unten aus Aluminium ist, sondern die zwei Endstücke, sogenannten Endcaps, die sind aus Plastik.
Ja.
Und die, wenn die mal zerkratzen darfst, kannst du die auch wieder runterschleifen. Das heißt, wenn du mal irgendwo aufsetzt oder irgendwelche Sachen, kannst du die runterschleifen oder auch einfach austauschen. Das heißt, nicht immer, wenn ein Kratzer drin ist, musst du das ganze Foil austauschen. Oder wenn dein T oder unten dein sogenanntes Horizontalfoil irgendwie mal einen richtig dicken ab hat, musst du nicht das ganze Foil neu kaufen, sondern nur das Horizontalfoil. Und das ist halt super, dass du diese Möglichkeit hast, schnell einfach Dinge zu ersetzen und eben auch mal jemandem was zu leihen, wenn der was nicht hat. Das ist ein sehr großes Miteinander. Da muss man schon sagen, weil es gibt auch, natürlich, du baust dir immer über eine Zeit, in der du in einer Bootsklasse segelst, baust du dir ein Ersatzmateriallager auf. Es wird immer größer und oder sollte so sein, kann ich Ihnen empfehlen.
Ja.
Weil irgendwann geht immer was kaputt und dann ärgerst du dich, wenn es nicht hast. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, wenn mal jemandem was kaputt geht, das zu leihen. Und entweder ergibt es mir heil zurück oder wenn da damit irgendwas ist, dann weiß ich ja, wo ich es herkriege und kann ihm sagen, okay, kannst du mir das besorgen? Ja, und das ist nicht so ein. Ich weiß nicht, ich kenne das, hab das jetzt in der Motte schon mal erlebt, wo du dir mal einen Tag lang ein Foil leist, da schwitzt du die ganze Zeit dir einen ab und denkst so, hoffentlich ist hier nichts im Wasser und so. Also das ist halt schon was anderes einfach. Und für den alltäglichen Segler ist es einfach schon attraktiver, würde ich sagen.
Mhm. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet denn so ein Ding segelfertig?
aktuell von der Stange in Deutschland verfügbar 15.700.
Nimmst du auch eins, oder?
Deutlich weniger.
Nimmst du auch eins?
Ich muss das mit meiner besseren Hälfte klären.
Naja, aber das ist natürlich
aber es ist,
sehr bezahlt.
Das ist ein anderer Schnack als als die Motte, auf jeden Fall, ja.
Ja, und vor allen Dingen sind die Motten, haben sich natürlich in den letzten Jahren auch nochmal extrem entwickelt, wo du das, okay, ja, das wird schwierig. Gerade bei den jetzigen Entwicklungen sind die Preise, gehen die Preise natürlich auch nochmal in die Decke. Containerkosten machen das Ganze ja nicht einfacher.
Ja.
Die Wasp hat auch zugelegt an dem Preis, muss man sagen, die letzten Jahre. Ich bin noch für günstiger eingestiegen. Deswegen, das liegt aber natürlich auch an der Nachfrage. Und auch an der Knappheit der Boote. Weil es gibt auch einfach noch keinen Gebrauchtmarkt. Das ist auch schwierig. Und den versuche ich auch mit als Segler auch mit anzukurbeln. Klappt mal mehr, mal weniger. Ja.
Ja. Wenn ich jetzt, also ich würde jetzt ich habe jetzt richtig Blut geleckt. Mir ist jetzt meine Motte plötzlich egal, kein Bock mehr auf Basteln. Ich will mir jetzt so ein Ding kaufen.
Also Toni verkauft jetzt seine Motte, wenn ihr zuhört.
Er hat ja versprochen, dass er nächstes Jahr wieder auf dem Wasser
geht. Genau.
Stimmt, okay.
So einfach ist es nicht, aber wir denken uns das jetzt mal durch. Welches Segel kaufe ich oder kaufe ich alle drei, weil die bei den jeweiligen Windverhältnissen dann Sinn machen oder wie geht das?
Nee, du kaufst nur eins. Du kaufst nur das Größte, das 8.2er. Du kannst auch bei einer Regatta immer nur mit einer Größe dich anmelden und ich würde natürlich allen erwachsenen Menschen das Große empfehlen und auch Frauen, die über 50 Kilo wiegen, auch immer nur das Große empfehlen, einfach weil es auch, du bist kompetitiver damit, eben mit dem Großen zu sein und du willst ja, wenn du jetzt, sag ich mal, wechselbare Segel hast, dann hast du diesen Einheitsklassengedanken schon wieder ein bisschen über den Haufen geworfen. Ja. Dann sagen, okay, ich gehe jetzt mit einem kleineren Segel, ich gehe jetzt mit einem größeren Segel. Das macht das Ganze ja viel komplexer. Und wenn du dann Trainings- und Regattasegel brauchst, dann hast du wieder 6 Segel. das wäre natürlich wieder eine Schippe drauf. Du brauchst erstmal nur ein Segel. Mit dem kannst du auch super anfangen zu trainieren. Du kannst, wenn du das Boot aus der Box hast, bist du in 3 Stunden von dem, wo es angekommen ist, in 3 Stunden auf dem Wasser. Mit allen Einzelteilen alles zusammengebaut. Natürlich fehlt hier und da noch ein kleines bisschen Tuning, aber das rennt erstmal nicht weg fürs erste Mal voll.
Mal machen, ja.
genau. Das ist so, glaube ich, das Besondere. Und was, glaube ich, auch cool ist, ist, dass die Möglichkeit besteht, um eben Clubboote auch zu stellen. Und du sagst, okay, wir machen Eignergemeinschaften von einem Club. Jeder hat so und so viel Zugang zu dem Boot, weil du eben, wie gesagt, eben nicht dieses Problem hast mit Volltauschen, mit der Zugänglichkeit an Teile und so weiter und so fort.
Und ich bin immer noch bei diesen verschiedenen Segelgrößen, gedanklich.
Mhm.
Komisch.
Wenn jetzt, man kennt es ja vom Laser, starten die dann alle zusammen?
Ja, genau.
Wenn ich jetzt so ein 13-Jähriger bin, der das jetzt schon segelt, weil er da Bock drauf hat und dann mit einem kleineren Rig unterwegs bin, habe ich dann meine eigene Wertung, aber starten wir trotzdem zusammen oder
genau, das getrennt, ist aktuell noch das? Der Fall.
Ja.
Aktuell ist das noch der Fall, dass du eben alle in einem Feld starten. Man erkennt dann aber relativ schnell, okay, wer segelt welches Segel, aber die racen dann auch oft gegeneinander auch dann schnell. Das heißt, du hast wieder die Leute dann zusammen, mit denen du segelst. Aber auch aus diesem Grund empfehle ich aktuell noch einen relativ frühen Umstieg. Einfach um dich dran zu gewöhnen. Du bist konkurrenzfähiger, auch für die Frauen. Aber wenn das so weitergeht, dann geht es natürlich auch weiter. Also noch weiter mit dem, okay, wir haben Youth, also dieses 5,8 Segel, die Wasp X und auch für die 6,9er. Also das sind dann verschiedene sozusagen, ich glaube, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden das auch eigene Klassen.
Ja, also eigene Start.
Okay.
Ja.
Also eigene Start.
Was ist denn? Ja. Jetzt spielen wir mal den ganzen Gedanken nochmal weiter. Also ich habe vorhin schon mal angekündigt, okay, 15.000 klingt jetzt erstmal vergleichsweise wenig, aber trotzdem ist ja, also ich bezahle das jetzt zum Beispiel nicht aus der Portokasse, ne? Gibt's denn die Möglichkeit, vorab so ein Ding irgendwie mal irgendwo in Deutschland zu testen? Also dass ich mich mal raufsetze und gucke, wie das, ob das überhaupt was für mich ist oder ob ich vielleicht dann das Bild so vielleicht zu schnell ist, was ich jetzt nicht glaube, aber du weißt, was ich meine, irgendwie wer noch nie gefeuert hat, dass man das jetzt mal ausprobieren kann?
Ja, bei Wind und Welle. bei Patrick Böhmer, der bietet Testsegeln an und kann ich jedem empfehlen, der Lust hat, mal zu feuern, weil er ist ein super Trainer, der kann das sehr gut nach einem mal fliegt und alle, die Bock haben zu feuern, meldet euch bei ihm, bei mir oder ja, also das ist die beste Möglichkeit, würde ich sagen, aktuell, um schnell auf ein Boot zu springen. Oder wenn ihr jemanden habt in eurem Clubs, wo ihr wisst, dann einfach mal nett fragen. Das könnte auch funktionieren.
Das kann ich zumindest von den Motten unterstreichen, dass da die Leute sehr gewählt, also selbst bei den Motten, wo man ja mit seinem Material so ein bisschen vorsichtig ist, wenn da einer ehrliches Interesse rüberbringt und das darüber hinausgeht, quasi ich will auch mal, dann sind die Leute da eigentlich immer sehr offen. Also Fragen kostet sowieso nichts, immer ran da. Paul, du hast jetzt immer wieder, und das hatten wir ja auch schon so ein bisschen angeteasert, immer wieder so gesagt, ich versuche das mit zu organisieren, ich versuche das mit aufzubauen, würde ich mich auch drum kümmern. So hast du immer wieder im Nebensatz gesagt. Das sind ja eigentlich Aufgaben einer sogenannten Klassenvereinigung.
Genau.
Habt ihr, gibt es eine Klassenvereinigung oder bist du die Klassenvereinigung oder...
Aktuell bin ich die Klassenvereinigung, mehr oder weniger.
Ja.
Aber das haben wir in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall mit Absicht gemacht, weil du brauchst eben extrem viele Entscheidungen treffen, schnell, in einer Klasse, die sich entwickelt. Du musst schnell Entscheidungen treffen, du darfst keine langen Prozesse da haben. Und deswegen war das so die Idee, okay, ich bin jetzt derjenige, der hier versucht, das in die Wege zu leiten. Und das klappt eigentlich aktuell ziemlich gut. Aber jetzt, genau jetzt, wo ihr das gerade sagt, bin ich an dem Zeitpunkt, okay, wir brauchen eine Klassenvereinigung. weil ich habe mir natürlich schon Gedanken darüber gemacht, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen gerne was zusammen erleben. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir feste Regatten haben. Wir wollen jetzt mit in die DSV-Gemeinschaft. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber wir würden gerne eine... Einfach um auch gewisse Seriosität jetzt auszustrahlen, dass wir eben nicht mehr nur die Klasse sind, die kommt und wieder geht. Wir sind eine Klasse, die kommt und bleibt, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Flo hat es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben ja mit dem Podcast am Anfang wirklich irgendwie viel über so Strukturen geredet und den ganzen Kram. Und ich finde es, ja, es gibt ja super viele Klassen, die auch gar nicht neu sind, sondern ja mal, also schon einfach relativ lange dabei, aber so eigentlich versuchen ja alle immer irgendwie ein bisschen mehr von dem Kuchen abzuhaben. Und du hast jetzt oder Ferdi und du innerhalb von so relativ kurzer Zeit relativ viel erreicht, und es liegt natürlich auch, also ich will eure Leistung überhaupt nicht schmälern, aber ich glaube, die WASP verkauft sich sehr gut fast von alleine. Ja, also ich glaube, da braucht man gar nicht viel Werbung machen. Aber trotzdem, du hast gerade schon gesagt, schnelle Entscheidungen sind sehr wichtig. Was würdest du noch sagen, waren so entscheidende Punkte in den letzten Jahren, warum das jetzt so krass abgeht? Gibt's da was oder würdest du einfach sagen?
Also du meinst genau, okay, was jetzt der Punkt war, der Casus Knactus, warum jetzt gerade die WASP durch die Decke gegangen ist und nicht eine andere Foiling-Einheitsklasse, die so, also wenn ich das deine Frage richtig verstehe?
Andere Foiling-Einheitsklassen habe ich gar nicht auf dem Zettel zum Beispiel, also so weit seid ihr denen voraus, ja. Aber halt auch, was würdest du sagen, wenn jetzt, was hat die Klasse am meisten vorangebracht, als Klasse auch, nicht nur als Surfbrett, was sich gut verkauft quasi.
Ich glaube, die geilen Events, die stattgefunden haben, dass Leute und die Vermarktung auch von der WASP-Klasse selbst, dass sie gezeigt haben, okay, ihr habt hier die Chance, geil zu segeln. Und glaube ich, das Besondere ist, wie ich das auch schon beschrieben habe, ist diese Zielgruppe, die einfach vorher in der Luft hing im Segelsport, die jetzt wieder einen Zeitpunkt hat, okay, das ist die Chance für mich, kompetitiv zu segeln auf einem nicht-olympischen Bereich, auf einem geilen Boot. Und ich krieg nicht nur auf den Sack. So, das ist ein großer Punkt, glaube ich, dafür, dass diese Klasse und eben diese Zugänglichkeit, dass es nicht so war, du hattest keine so lange Wartezeiten. Und jetzt die WASP selbst und die Australier, die sind halt straight all in gegangen. Und das muss man denen auch wirklich hoch anschreiben, dass die da gesagt haben, die haben einem sofort auch ein Gesamtpaket gestellt, was attraktiv ist. Weil sonst hängst du viel, viel, viel zu viel in der Luft und weißt nicht, was passiert. bei anderen Klassen. Hm. Und da war das so ein bisschen besser geschrieben, okay, was kann passieren? Und auch wenn es nicht passiert, habe ich ein geiles Boot, mit dem ich durch die Gegend segel. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Punkt, was diesem Boot geholfen hat. Es hat halt die letzten Jahre, gab es halt deswegen auch keinen Gebrauchtmarkt und das macht das Ganze noch attraktiver. Und es waren so ein bisschen mehrere Kettenreaktionen. Corona, mehrere Leute haben aufgehört mit anderen Bootsklassen. Okay, was mache ich jetzt? Okay, das ist so. Also ich glaube, das sind so ein paar Zufälle, die es in die Richtung einfach gefallen sind und dann diese Klasse extrem attraktiv gemacht haben. Und ich würde es jetzt nicht genau an einer bestimmten Sache beschreiben, sondern an mehreren Knackpunkten, die mit Marketing zusammenhängen. Die hängen zusammen mit, okay, wie viel Spaß habe ich am Segeln? Wie geil sind die Events organisiert? Welche Leute sind in der Klasse? Und da haben sich, glaube ich, Leute, also da hat sich einfach was gefunden, was es so noch nicht gegeben hat.
Und ich glaube, ja. Was man, glaube ich, ja auch nicht vergessen darf, ist, dass Geschichte wiederholt sich, ne? Und wieso soll eine attraktive Einheitsklasse nicht genauso durchstarten wie, ich weiß gar nicht, vor 30, 40 Jahren der Laser damals oder noch genau. Länger, weiß ich nicht. Also das,
genau.
Das ist ja ähnlich, ne? Also das, ich glaube, das, es gibt so ein geiles Bild, ich weiß gar nicht, ob das im BWL oder aus dem Marketing kommt, wo du halt auf dem Markt stehst und einer hat halt irgendwie einen Sack Blumenerde, einen Blumentopf und einen Blumensamen da und der nächste verkauft halt irgendwie die fertige Pflanze, ne, im Topf eingepflanzt. So, und dann ist ja die Frage, ja. Was kaufst du, was ist attraktiver für dich? Und ich glaube, das ist halt ein Faktor, der bei so einem einfachen Einheitsboot auch nicht zu unterschätzen ist. Mit dem Faktor dann halt, wie du auch schon gesagt hast, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zur Liga, dass du so ein bisschen für dich alleine einfach so segelst, ne? Also du brauchst jetzt nicht noch zwei, drei, vier mehr Leute, die du davon überzeugen musst, dass das jetzt das Geile ist, sondern du kannst einfach für dich, wann es dir passt, lossegeln. Und das ist halt, glaube ich, dann gepaart mit diesem Corona-Aspekt, wo es ja sowieso nicht so geil war, sich mit Leuten zu treffen. Sicherlich auch ein Aspekt gewesen, warum sich viele Leute für das Boot entschieden haben.
Es ist extrem einfach, schnell viel zu segeln. Und das hast du in anderen Klassen einfach schwierig. Und das ist im Segelsport auch so ein bisschen, würde ich fast sagen, ein Problem, dass immer so viel, du musst ja so viel machen immer, damit du eigentlich das Geilste, was du eigentlich machen willst, aufs Wasser zu kommen. Dieser Weg dahin ist bei manchmal, der ist ja so ewig lang, wo du denkst, so, Alter, können wir jetzt nicht mal segeln gehen. diese Spanne haben die halt auch extrem kurz gehalten, was ein großer Bestandteil des Bootes ist.
Wie oft haben wir das schon im Podcast diskutiert? Also okay, haben wir nicht nur diverse Bootsklassen untereinander, die sich konkurrieren, oder haben wir sogar den Vergleich mit anderen Sportklassen, wo halt der Zugang zum Wasser so viel einfacher ist, ne? Also irgendwie, Windsurfen würde ich jetzt mal außen vor nehmen, weil das ist immer noch ganz schön viel Geraffel. Ich glaube, in der gleichen Zeit hast du auch eine Wasp aufgebaut, aber Kiten oder auch Wingfoilen jetzt, da bist du ja echt so viel schneller auf dem Wasser.
Absolut, das ist der Punkt.
Ja.
Genau das ist auch der Punkt, warum ich in Lissabon weniger segeln war, ehrlich gesagt. Also das war einfach der Punkt, okay, ich schnapp mir mein Surfbrett, setz mich ins Auto mit meinen Jungs und wir springen ins Wasser. So, das war halt easy. Und wenn ich da hatte ich auch einfach nicht so viel Zeit und das war nicht mein Hauptfokus. Deswegen musste da auch was her, was irgendwie schnell geht.
Ja, ich bin begeistert, Paul. Hätte ich das vor 10, 12 Jahren schon so präsentiert bekommen, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst in der Motte gelandet, sondern hätte tatsächlich weniger basteln dem vorgezogen.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Nee, du bist ja jetzt den anderen Weg gegangen, quasi.
Genau, und ich glaube, so würde ich den auch empfehlen, um einfach diesen Pathway, diesen Foiling Pathway, den es jetzt gibt, den auch mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht gehe ich erst in die Wasp, weil ich sage, ich möchte erstmal foilen und wenn das mir wirklich taugt und ich sage, okay, ich möchte mehr Zeit da rein investieren und kann mir mehr Zeit nehmen, um eben auch zu basteln, dann warum nicht der Schritt in die Motte, den versuchen mit einem Secondhand-Boot, was auch erschwinglich ist, um die Kosten nicht zu sprengen und mal sehen, in welche Richtung das geht. Das ist, glaube ich, das machen diese beiden Klassen möglich, sich da schnell individuell zu entscheiden und für jeden den optimalen Modus zu finden, also sei es von einmal im Jahr segeln bis zu 200 Mal im Jahr. Da gibt's halt alle.
Aber da könntet ihr doch jetzt tauschen, oder?
Nee, ich glaube.
Also Toni und Paul, ihr könnt jetzt...
Paul kann mit meiner Möhre nichts anfangen.
Also.
Ich habe tatsächlich schon ein Boot.
Ja, du bist auch schon erfolgreich die deutsche Meisterschaft mitgesegelt jetzt vorletztes Wochenende. Mitte Oktober auf Müggelsee, richtig?
Ja, richtig. Das war ein cooles Event. Wir hatten guten Wind und erstaunlicherweise muss ich sagen, es war mein erstes Motten-Event, konnte ich da ganz gut mithalten am Anfang direkt und war happy, dann da auf dem dritten Platz zu landen.
Stark, stark. Boah, das spricht ja auch für die, das Glückwunsch, ja, das spricht ja auch für das Niveau, was die Wasp mittlerweile, die Wasp-Klasse mittlerweile durch die Gegend fährt. Sehr schön.
Ja, und es steigt. Und es steigt kontinuierlich mit den Trainingsgruppen, die es auch in Deutschland schon gibt. Jetzt, wo man sich, auch alle warm anziehen müssen.
Das ist ein guter Stichpunkt. Trainingsgruppen. Also wir hatten jetzt gesagt, okay, wenn man irgendwie mal ausprobieren will, meldet man sich bei Patrick, irgendwie, das ist Eckernförder Bucht, Wind und Welle. Gibt es denn schon Trainingsgruppen oder im Zuge dessen, dass du gesagt hast, ja, wir wollen jetzt mal Klassenvereinigung werden, irgendwie, ich kenne das jetzt schon speziell von der Laserklassenvereinigung, dann bietet die Klasse ja auch Trainings an. Ist das bei euch auch schon so geplant?
Also wir werden diesen Winterblöcke machen, die von der Klasse mit sind. Und die von der deutschen Klasse sozusagen dann ins Ausland. Und in Deutschland selbst gibt es auch mehrere schon. Also es gibt einmal den Bayerischen Yachtclub, es gibt dann noch den Touring Yachtclub bei dem Starnberger See, es gibt den Kieler Yachtclub, der NRV hat auch mehrere Boote schon. Also da tut sich was. Aber dann sind wir wieder am Punkt, okay, die müssen wir zusammenkriegen und für manchmal, was auch cool ist, dass die Clubs dann auch sich verschmelzen, um zu sagen, okay, wir bringen erstmal dann zusammen die Segler nach vorne. Und wenn das weiter wächst, dann wird sich da sicherlich auch noch verschiedene einzelne Gruppen auftun. Aber jeder ist in jeder Gruppe, glaube ich, bis dato willkommen, weil sich alle freuen einfach, wenn mehr Segler unterwegs sind.
Und ich glaube auch, wie bei den Motten gilt bei euch auch der gleiche Ratschlag, in dem Moment, wo man quasi ein Boot hat, auf einer Regatta aufschlagen, mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann lernt man die Menschen kennen, die vielleicht auf dem Nachbarteich regelmäßig auf dem Wasser sind oder die sagen, ja, für mich passt es nicht, aber da ist eine Trainingsgruppe, die ist das, ne? Also die nicht die falsche Scheu haben und alleine irgendwie segeln und meinen, man muss jetzt erstmal irgendwie eine Halse fäulen, bevor man irgendwo hinfahren kann, sondern Boot nehmen, loslegen und mit den Leuten ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, so ein ganz zentraler Punkt.
Ja. Das ist das Zentrale, was ich auch nicht nur in der Wasp, sondern in jeder Klasse, in jeder Sportart, egal was ihr da draußen alle macht, sucht euch andere Leute, die das machen, dann wird es immer geiler. Man kann sich austauschen, man kann sich vergleichen, man muss nicht gegeneinander racen, man kann miteinander racen. Sucht euch die Leute, die es auch machen, weil dann macht alles nur noch viel, viel mehr Spaß.
Ja, ist eine gute Sache. Paul, wir haben ein bisschen persönlicher angefangen und ich würde auch gerne wieder langsam einen Sack zumachen und wieder ein bisschen persönlich werden. Was ist
jetzt unser Sentimental.
nö, das nicht. Aber Paul, was ist in deiner Zukunft irgendwie noch los? Also du hast jetzt, wir haben jetzt gerade schon gehört, du hast jetzt eine Motte gekauft. So wie du hier sprichst, wirst du der Wasp nie den Rücken kehren.
Aber das ist auch nicht meine Idee.
was steht bei dir an so in nächster Zeit?
In der nächsten Zeit Bachelor machen, also persönlich, außerhalb des Segelns, meinen eigenen Bachelor fertig machen. Du? Dann Sozioökonomik mit Schwerpunkt auf Unternehmensweiterentwicklung.
Spannend. Also so spannend, dass ich erstmal überlegen muss, was das überhaupt ist. Aber
man versucht so ein bisschen Soziales, wirtschaftlich zu kombinieren, ganz einfach, und das in ein Unternehmen zu bringen und das weiterhin zu entwickeln.
Cool.
Ganz kurz, ganz knapp. Im seglerischen Motte weiter angreifen, besser werden. Ich würde gerne auch mal, aktuell trainiere ich viel mit Bully. Philipp Buhl in Kiel und der macht mich noch ganz schön lang. Das soll ein bisschen sich, die Spanne soll geringer werden und ja, Traum schielt so ein bisschen Richtung Youth America's Cup. Wenn dazu mehr kommt, melde ich mich.
Oh, Paul, da hast du doch einen richtig schönen Cliffhanger in eine potenzielle zukünftige Folge gelegt. Ja. Weil das hatten wir ja auch schon mit Lukas Hesse, den du ja auch schon angesprochen hast. Jetzt hier in der Folge, als er bei uns war, der meinte ja auch, da muss doch was gehen in die Richtung, es kann ja nicht sein. Also,
ja, da muss wirklich was gehen. Also das ist auch mein Appell an Segel Deutschland, dass wir da irgendwie zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht gegeneinander arbeiten und uns gegenseitig ausstechen, sondern versuchen zusammenzuarbeiten.
Ja, und es ging ja auch schon zweimal, ne? Also letztendlich beim ersten Kampagne war ich da mit dabei, durfte so ein bisschen die im Branding mitwirken, das war ja relativ strikt damals von Red Bull und Philipp Kasüßke, den wir vor, ja, Toni, wie lange machen den Podcast jetzt schon? Das dritte Jahr? Zweite Jahr? Ich Corona, ich bin ganz durcheinander. Aber da haben wir ja auch über die zweite deutsche Teilnahme im Youth America's Cup gesprochen. Ja. Und wäre doch cool, wenn wir jetzt wieder mit dabei sind.
Ja, stark.
Das wäre super.
Paul, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Alle auf die Foils.
Amen.
Amen, genau. Alle auf die Foils. Gibt keinen Umweg mehr.
Ja, also Paul, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier so ehrlich und offen aus der WOS berichtet hast. Die Energie, die du mitgebracht hast, glaube ich, spürt man in dieser ganzen Klasse, in dieser ganzen Szene. Ich fand es sehr aufschlussreich, sehr, sehr interessant. Und
ich bedanke mich vielmals. Geile Nummer nach wie vor. Also euer Segel-Podcast für alle, die Insights bekommen wollen. Es gibt aus allen Ecken des Sports was. Danke dafür.
Na dann, cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Macht's gut.